Der heutige Predigtext ist das vierte Gottesknechtslied aus Jesaja 52, Vers 13 bis 53, Vers 12. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Ansicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen. Und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Angesicht gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretungen meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Munde gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern, und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele den Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Bei einem Steckbrief kommt es darauf an, die Eigenschaften der gesuchten Person so genau wie möglich, so präzise wie irgend denkbar zu erfassen. Es kommt darauf an, der fraglichen Person so nahe wie irgend möglich zu kommen, typische Kennzeichen und Begleitumstände zu kennen. Und dabei verfolgt der Steckbrief ein klares Ziel: eine Person ausfindig zu machen, ihrer habhaft zu werden und sie persönlich zu ergreifen. Als im Oktober 2011 in Augsburg ein Polizeibeamter erschossen wurde, da veröffentlichte die sogenannte Soko Stickel damals den folgenden Steckbrief mit einigen Bildern. Und dann hieß es dort: Wer hat nach dem 11.10.2011 das abgebildete Motorrad mit den Kennzeichen IN-HW8 oder A-L307 gesehen? Wer kennt jemanden, der eine Tasche wie die abgebildete oder ähnliche besitzt? Maße 80 cm x 40 x 35. Wer kennt jemanden, der einen Helm wie den abgebildeten besitzt? Wer kennt Personen, die seit dem 28.10. Verletzungen aufweisen, die mit dem Geschehen im Zusammenhang stehen könnten? Wer kann zu Personen Angaben machen, die ihm in den frühen Morgenstunden des 28.10. mit durchnässter oder stark verschmutzter Kleidung aufgefallen sind? Ein Steckbrief. Auch in unserem Predigttext heute Morgen haben wir einen Steckbrief vor uns. Unser Predigttext beschreibt eine Person, deren Name nicht genannt wird, weil der Verfasser des Steckbriefs den Namen selber nicht kennt. Und die ersten Leser dieses Steckbriefs hatten die beschriebene Person auch noch nie gesehen. Aber die Angaben zur Person sind genau, differenziert und umfangreich. Und jede Soko würde sich glücklich schätzen, so viele Informationen über eine Zielperson zur Verfügung zu haben, wie sie unser Steckbrief bietet. Obwohl dieser Steckbrief mehr als 2700 Jahre alt ist, wird über die Identität der beschriebenen Person bis heute noch immer heftig diskutiert. Vor allem im Judentum, aber nicht nur dort. Die Rabbinen haben bis heute verfügt, dass der Steckbrief aus dem öffentlichen Leben verbannt wird. Sie tun sehr viel dafür, diesen Steckbrief weiterhin unter Verschluss zu halten. Und deshalb soll dieser Text in den Synagogen dieser Welt möglichst nicht vorgelesen werden, obwohl er ein normaler Bestandteil der hebräischen Bibel ist, also des sogenannten Tanach, wir würden sagen des Alten Testaments. Und obwohl der Verfasser dieses Steckbriefs, Jesaja, zu den bedeutendsten Propheten Israels gehört, wollen die Rabbis nicht, dass dieser Steckbrief gelesen wird. Jesaja 53 ist das sogenannte Forbidden Chapter, das verbotene Kapitel der hebräischen Bibel. Die offizielle Lesung endet irgendwo bei Jesaja 52, wenige Verse vor Schluss. Und in der kommenden Woche geht es dann mit Jesaja 54 weiter. Aber Jesaja 53 ist zugleich der wichtigste Steckbrief, der jemals in der Geschichte der Menschheit zusammengestellt wurde. Und deshalb hat Martin Luther über diesen Text auch gesagt, jeder Christ sollte ihn eigentlich auswendig aufsagen können. Diesen Text, den wir eben gehört haben. Und wenn man nun diese Zeilen liest, dann drängen sich auf den ersten Blick zwei große Fragen auf. Die erste Frage lautet: Wer ist der Gesuchte? Über wen wird in diesen Versen mehr als 700 vor Christus gesprochen? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage: Wer spricht hier eigentlich? Wer gehört zu diesem Wir, das ab Kapitel 53, Vers 1 das Wort ergreift? Also um wen geht es und wer ist das Wir? Und man könnte hinzufügen, was hat dieses Wir mit uns hier zu tun? Aber nicht nur der Text, nicht nur dieses verbotene Kapitel selbst ist einzigartig, sondern auch die Stellung dieses Textes innerhalb des Jesaja-Buches. Jesaja, dieser große Prophet, könnte man sagen, ist wie eine Bibel im Kleinen. So wie die Bibel aus 66 Büchern besteht, so besteht Jesaja aus 66 Kapiteln. Und wie man die Bibel in 39 zu 27 Bücher aufteilen kann, 39 Altes Testament, 27 Neues Testament, so kann man das Buch Jesaja in 39 zu 27 Kapitel aufteilen, 39 Kapitel Gericht und dann 27 Kapitel ab Kapitel 40 Rettung. Wenn wir also diese 27 Kapitel zum Thema Rettung von Kapitel 40 bis Kapitel 66 uns angucken, dann sehen wir, dass genau in der Mitte dieser 27 Kapitel 13 Kapitel gehen dem voraus, 40 bis 52. 13 Kapitel folgen ihm, 54 bis 66. Und genau in der Mitte dieser Kapitel steht unser Kapitel 53. Offensichtlich hat der göttliche Autor dieses Buches das Buch in einer auffälligen Weise strukturiert, um unsere ganze besondere Aufmerksamkeit auf Jesaja 53 zu lenken. Das Herzstück dieses Propheten. Aufgeschrieben, das dürfen wir nie vergessen, bei allem, was wir jetzt hören, mehr als 700 Jahre vor Christus. Im Herzen des Propheten Jesaja ein Steckbrief. Und der Prophet hat dieser Person einen eigenartigen Titel verliehen. Knecht Gottes. Knecht Gottes. Jesaja besingt diesen Knecht in vier großen Liedern, Kapitel 42, Kapitel 49, Kapitel 50. Das sind jeweils etliche Verse, niemals das ganze Kapitel. Und unser Kapitel nun, dieses Kapitel 53, ist der absolute Höhepunkt. Ist das mit Abstand ausführlichste Lied, das große Finale, ein ganzes Kapitel über den Knecht Gottes. Und bevor es richtig beginnt, stellt Gott diesem Lied einen Prolog voraus. Bevor das Wir zu reden beginnt, redet Gott selbst. Und wir werden nicht die Chance haben, in einer Predigt alle Aspekte dieses großen Kapitels auszulegen. Aber wir wollen versuchen, eine Linie dort hindurchzuziehen. Und wir beginnen jetzt schnell mit diesem Prolog, den Gott ihm voranstellt, ab Vers 13 von Jesaja 52. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute. Und sein Aussehen als das der Menschen. Und gleich am Anfang wird deutlich, diese Person ist einzigartig. In dieser Person prallen harte Gegensätze aufeinander. Vers 13 macht deutlich, dieser Gottesknecht ist in einer Weise erhöht, wie es höher nicht geht. Ihm wird's gelingen, man kann übersetzen, er wird Erfolg haben. Er wird erhöht, er wird sehr hoch erhaben sein. So etwas wird an anderen Stellen der Bibel nur über Gott selbst gesagt. Niemals über einen sterblichen Menschen. Ein erster Hinweis auf die Göttlichkeit dieses Gottesknechtes, höher als jeder König. Und Gott verleiht ihm eine besondere Autorität. Er sagt, meinem Knecht wird es gelingen. Mein Knecht wird meinem Plan zum Ziel führen. Und dann umso verstörender der Gegensatz in Vers 14. Die sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder. Diese überraschende Demütigung, die dem Gottesknecht widerfährt. Diese Person wird in einer Weise entstellt werden, zerstört werden an Körper und Geist, sodass sich viele Menschen mit Entsetzen abwenden werden. Das ist ein ganz starkes hebräisches Verb, was hier steht. Sie werden geschockt sein, sie werden erschüttert sein, sie werden sich angewidert abwenden. Aber, und das ist der nächste Umschwung, mindestens so groß wie das Entsetzen über seine Niedrigkeit und Hässlichkeit, wird das Erstaunen über seine Macht sein. Vers 15. So wird er viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Das Wort, was dort für besprengen steht, kann man auf zwei verschiedene Weisen übersetzen. Bei Schlachter und Menge wird es heißen, in Erstaunen versetzen. Er wird die Menschen in Erstaunen versetzen. Sie würden verstaunen, den Mund nicht mehr zubekommen. Und man kann dieses Verb auch übersetzen, wie das etwa bei Luther 84 geschehen ist, mit besprengen. Das heißt, er wird einen priesterlichen Dienst an diesen Menschen tun. Er wird sie reinigen von ihren Sünden. In jedem Fall, in Erstaunen versetzen, besprengen, werden sogar Könige vor ihm den Mund verschließen müssen. Sogar Könige und Machthaber werden ihre Machtlosigkeit ihm gegenüber erkennen müssen. Ihre Ratlosigkeit ihm gegenüber. Dass im Namen des Herrn sich beugen die Knie aller, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind. Das ist Gottes Prolog, der diesen Steckbrief einleitet. Eine extreme Person, der Gottesknecht, Einzigartige Hoheit, Vers 13, abgrundtiefe, erschütternde Niedrigkeit, Vers 14, und unwiderstehliche Wirkung, Vers 15. Und das drängt nun jeden, der das hört und jeden, der das liest, zu dieser Frage: Wer ist das? Über wen redet Jesaja hier mehr als 700 vor Christus? Sag uns das genauer, Jesaja. Und darauf antworten dann die nächsten Verse mit einer berührenden, erschütternden Leidensgeschichte. Und wir wollen uns diese Leidensgeschichte nun in 4 Stationen anschauen. Das erste, was wir sehen, dieses Leiden, ist ein verachtetes Leiden. Das sind die Verse Kapitel 53, 1 bis 3. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis, wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Ein verachtetes Leiden. Erschütternd. Und haben Sie gehört, dieser unendlich traurige Ton, der sich durch dieses Bekenntnis hindurchzieht? Wie konnte das sein? Es wurde uns doch verkündet, aber wir haben es nicht geglaubt. Vers 1. Es war sogar der Arm des Herrn da. Gott selbst, der Arm des Herrn, das ist immer Gott selbst. Und wir wussten es doch aus Jesaja 52, Vers 10. Der Herr offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Der Arm des Herrn war doch da, der hier eingegriffen hat. Und trotzdem, wem ist er offenbart worden? Trotzdem blieben unsere Augen verschlossen. Trotzdem haben wir es nicht erkannt. Warum? Warum haben wir es nicht erkannt? Und Vers 2 versucht dann eine Erklärung dafür zu geben. Darum, er schoss auf vor ihm, also vor Gott und vor uns Augenzeugen, wie ein Reis, wie ein kleines Ästchen, wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich, wie eine mickrige Pflanze. Er hatte keine Gestalt, keine Hoheit. Er kam nicht aus einer angesehenen rabbinischen Familie. Seine Herkunft erschien uns einfach zu natürlich. Äußerlich war er nicht beeindruckend genug, aufgewachsen in einer Zimmermannswerkstatt, keinerlei auffällige äußere Erscheinung, ein Nobody from nowhere, aus Nazareth, zu menschlich, zu schwach, kein Hofstaat, der ihm den roten Teppich ausrollte. Er war nicht der erhoffte Volkstribun, der die Römer verjagte, und das soll ein König sein? Natürlich, wer genau hinschaute, der konnte auch etwas anderes entdecken. Wer sich eigenständiges Denken jenseits des Mainstream leistete, wie Nikodemus etwa, der musste darauf gestoßen werden. Der kam zu Jesus bei Nacht, Johannes 3, Vers 2, und sagte: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Das konnte man sehen. Nikodemus erkennt die Ausnahmestellung dieser Person. Er ahnt, das ist Gottes Arm. Es gibt immer einige, die mehr verstehen. Es gibt immer einige, die nicht mit der Masse laufen und die sich nicht vom Mainstream schlucken lassen. Aber offensichtlich gelang es der Propaganda, diese Wunder zu verdächtigen, sie kleinzureden, sie später in Vergessenheit geraten zu lassen. War da was mit den Heilungen? War da was mit den Totenauferweckungen? War da was mit der Speisung der Tausenden? Und als das Volk dann erstmal aufgehetzt und lärmend zur Galgenstätte hinzog, da waren die Wunder fast schon vergessen. Oder sie wurden vielleicht sogar noch als Pfeile gegen Jesus abgeschossen. Anderen hat er geholfen. Und sich selbst kann er offensichtlich nicht mehr helfen. Und wo kein Glaube entsteht an Jesus, da bleibt, und das zeigt dieser Vers am Ende, nur noch Verachtung übrig. Auch Verachtung für diesen Opfergang. Er war der allerverachtetste und unwerteste. Und die, die hier reden, die geben das zu, die sagen: Ja, wir haben ihn für nichts geachtet. Wer am Kreuzigungstag nach dem Augenschein ging, der sah nur noch einen gedemütigten, gefolterten, wehrlosen, am Ende blutenden, schwitzenden, stolpernden Angeklagten. Ja, wer näher dran war, wer die ganzen Tage dieser Folterung und Qual verfolgte, der hätte auch über die Souveränität Jesu staunen können. Wer sich seine eigenen Gedanken machte, der hätte auch am Auferstehungstag über die katastrophischen Begleiterscheinungen staunen können. Dass es da plötzlich ein Erdbeben gibt, diese Sonnenfinsternis, dass der Vorhang im Tempel ohne äußeres Eingreifen ratsch zerreißt. Man hätte das alles sehen können. Der Hauptmann unter dem Kreuz, der sah es. Aber wir wissen, wie leicht eine Volksmenge zu täuschen ist, wie schnell man von den Fakten ablenken kann und wie gerne Lügen geglaubt werden. Das sehen wir. Die wenigsten haben wirklich hingeguckt. Und so blieb dieses Leiden ein vom Volk verachtetes Leiden, in dem die meisten auch keinen Sinn mehr sehen konnten. Über den sterbenden König am Kreuz ergoss sich der Spott seines Volkes. Ja, die Führer, die wollten ihn schon lange zur Strecke bringen. Das haben wir im Markus-Evangelium schon in Kapitel 3 gelesen, ganz am Anfang, Markus 3, Vers 6. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des Herodes, also gewissermaßen mit dem politischen Gegner, wie sie ihn umbrächten. Das war schon lange klar. Die Anführer, ja, aber das Volk, irgendwann hat es mitgemacht. Und darum, Vers 3, haben wir ihn für nichts geachtet. Aber in dem Moment, den Jesaja hier prophetisch beschreibt, in dem Moment, wo das Wir diese Erkenntnis formuliert, da merken die Sprecher dieser Verse plötzlich, welchem grauenvollen Irrtum sie aufgesessen sind. Denn dieses verachtete Leiden hätten sie niemals verachten dürfen. Es war nämlich zweitens ein stellvertretendes Leiden. Das zeigen uns die Verse 4 bis 6. Zweitens ein stellvertretendes Leiden. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre, aber er ist um unserer Missetat willen durchbohrt worden und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Was für eine späte Erkenntnis. Jetzt, nachträglich, ja, da können wir den Arm Gottes erkennen. Wir wollten Gottes Ehre verteidigen und ich denke, bei einigen Rabbis war es auch wirklich ehrlich. Wir hielten ihn für einen Scharlatan, Vers 4b, für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Da seht ihr doch, das ist doch Gottes Urteil. Er hängt doch da, er ist doch verloren. Aber fürwahr, er trug unsere Krankheit und er lud auf sich deine und meine Schmerzen. Er hat es für uns getan. Warum spricht Jesaja hier nicht nur von Schuld, sondern auch von Krankheit? Nun, körperliche Krankheit und Tod wissen wir von Paulus. Römer 6, Vers 23 sind die Folgen der Sünde. Der Tod ist der Sünde Sold. Weil es den Sündenfall gab, gibt es Krankheit und in der Folge auch Tod in dieser Welt. Das ist nicht immer eine direkte Verbindung, dass jemand eine schwere Herzkrankheit hat wegen einer ganz bestimmten Sünde. Aber jeder von uns hängt grundsätzlich mit drin in diesem Verhängnis, weil jeder von uns Sünder ist, jeder von uns Anteil hat, ganz persönlichen Anteil an der Schuld. Wir sind deshalb anfällig für Krankheit und wir werden deshalb, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, alle sterben. Und indem Jesus jetzt die Sünde auf sich nimmt, trägt er damit auch die Ursache für unsere Krankheit. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Das heißt nicht, und das müssen wir sehr deutlich sehen, dass wenn ein Mensch seine Sünde los wird, dass er dann auch automatisch körperlich gesund wird. So lehren es ja einige Kreise etwa innerhalb der charismatischen Bewegung. Wenn du wirklich glaubst, dann wirst du auch gesund werden. Das sagt die Bibel nicht. Wir werden manche Krankheiten behalten, solange wir hier auf dieser Erde sind. Aber wenn wir in der Ewigkeit angekommen sind, wenn die Sünde endgültig überwunden sein wird, dann wird es auch keine Krankheit mehr geben. Dann wird alles Leiden aufhören. Dann werden wir alle die perfekte, unbeschwerte Gesundheit auf ewig genießen. Und dass wir dann dabei sein dürfen, wenn wir dabei sind, das verdanken wir allein Jesus. Das verdanken wir allein Jesus, weil er uns jetzt schon die Sünde vergibt. Und darum wird er uns dann endgültig die Krankheit abnehmen. Weil er uns jetzt schon die Sünde vergibt, wird er uns dann endgültig die Krankheit abnehmen. Und deswegen nimmt Jesus mit unserer Schuld gleichzeitig auch unsere Krankheit und unsere Schmerzen auf sich. Und außerdem kann man das hebräische Wort für Krankheit in diesem Zusammenhang auch mit Leid übersetzen. Er nahm unser ganzes Leiden auf sich, unsere ganze Erbärmlichkeit, unsere Traurigkeit. Er hat das alles an sich gezogen, die Hilflosigkeit unserer sehr zerbrechlichen Existenz. Jesus hat sich unser ganzes erbärmliches Leben angezogen und er hat es dann dahin getragen, wo es hingehört, nämlich an das Kreuz. Und Vers 5 erklärt diesen Zusammenhang noch deutlicher, warum das nötig war. Um unserer Missetat willen wurde er durchbohrt, um unserer Sünde willen zerschlagen. Das heißt, wir sind das Problem. Niemand sonst. Wir sind es. Wir ganz allein. Unsere absichtliche Rebellion gegen seinen Willen, unsere bösen Taten, unsere bösen Worten, unsere untreuen Gedanken, wir sind schuld. Und wir sind so wegen unserer Sünde, wie Jesaja sagt, um unserer Sünde willen zerschlagen, um unseres verdorbenen Herzens willen, um dieses innewohnenden, egoistischen Selbstumkreisungsautomatismus, in dem wir gefangen sind, weil wir uns selbst mehr lieben als alles andere. Und selbst wenn Menschen sich hassen, ist das nur der Ausdruck einer pervertierten Selbstliebe. Und deswegen haben wir Strafe verdient, ewige Trennung von Gott. Klarer geht's nicht. Aber sieh hin, sagt Jesaja, er wurde dafür durchbohrt und er wurde darum zerschlagen, damit wir Frieden mit Gott bekommen können, damit unsere Schuld beglichen werden kann, damit wir rein werden können, trotz allen finsteren Schmutzes, der an unserem Leben klebt, in unserem Herzen klebt, an unseren Taten klebt, in unserem Gewissen klebt. Und wir dürfen rein werden, weil er durchbohrt wurde für uns. Und darum dürfen wir Frieden haben mit Gott. Darum dürfen wir in eine Situation kommen, wo wir den heiligen, allmächtigen Richter nicht mehr zu fürchten brauchen, sondern ihn vertrauensvoll lieben dürfen als unseren Vater, weil der Gottesknecht unser zerstörtes Verhältnis zu unserem Schöpfer und Richter heil und rein und gesund gemacht hat. Verstehen Sie, was Jesaja hier schreibt über Erlösung, das liest sich, als ob es direkt von Paulus stammt. Als ob es direkt aus dem Neuen Testament abgeschrieben worden wäre. Und man hat diese Verse auch genannt, die Folterkammer der Rabbis. Also die Folterkammer derer, die Jesus ablehnen als Retter. Weil sie einfach so präzise beschreiben, diese Verse, was Jesus getan hat und was die Apostel davon berichtet haben. Umgekehrt hat gerade dieses Kapitel 53 vielen Rabbis geholfen, zu Jesus zu finden. Und deswegen kann man das nicht nur als Folterkammer der Rabbis bezeichnen, sondern als Rettungsanker der Rabbis. Es gibt eine wunderbare Zusammenstellung von Lebensberichten von Rabbis, die zu Jesus gefunden haben. Die Weisheit ruft Zeugnisse von Rabbinen. Ich empfehle sehr, sich diese Zeugnisse anzuschauen. Das verachtete Leiden war ein stellvertretendes Leiden. Und Vers 6 bekräftigt dann nochmal, warum das nötig war. Alle waren wir auf dem Weg in die Irre. Das ist eine Regel ohne Ausnahme. Dreimal steht das hier im Vers 6. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Es gab keine einzige rühmliche Ausnahme. Keine einzige. Paulus wird das dann genauso in Römer 3 beschreiben. In Abvers 9, Römer 3, Abvers 9. Und es dann nochmal zusammenfassen in Römer 3, 23. Sie sind allemal Sünder und der Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Und wie werden wir dann beschrieben? Wir werden beschrieben wie eine Schafherde. Martin Buber hat das übersetzt mit Schmalvieh. wie Kleinvieh laufen wir letztlich alle dem Mainstream der Sünde hinterher. Wie Kleinvieh, gefangen auf dem Weg. Ja, und jeder sieht auf seinen eigenen Weg. Das heißt, einerseits werden wir mitgerissen wie die Lemminge und andererseits in unserer kleinkarierten Welt, da sehen wir nur unseren eigenen kleinen Weg, was wir so meinen, vom Leben noch zu haben und vom Leben noch zu erwarten. Unser kleines bisschen Leben, um das zu retten, wir uns möglicherweise sogar noch freiwillig einsperren, knebeln und fesseln lassen. Wie erbärmlich. Und doch lehnen wir uns auf gegen Gott. Und alle unsere Schuld, sagt Jesaja, wird auf den Gottesknecht gelegt. Er sagt ja noch nicht Jesus. Paulus wird später schreiben, 2. Korinther 5, Vers 21, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Und das war möglich, weil der Messias, sehen Sie Vers 9, weil dieser Gottesknecht sündlos war. Er hat niemand Unrecht getan, steht hier. Es war kein Betrug in seinem Munde. Er war ohne jeglichen Fehl und Tadel. Von keinem sonst hat die Bibel das jemals gesagt. Was wir hier finden, ist die Wahrheit der Stellvertretung. Dass einer mir etwas abnimmt, das mich zerstört hätte. Dass einer meine Schuld bezahlt, die mich in den Kerker geworfen hätte. Und wenn Sie hinschauen, dann sehen Sie, wie sich dieses Stellvertretungsthema durch alle Verse hindurchzieht im Grunde. In Vers 5 steht es ausdrücklich, die Strafe liegt auf ihm. In Vers 6 steht es ausdrücklich, er warf unser aller Sünde auf ihn. In Vers 8 steht es ausdrücklich, er war für die Missetat meines Volkes geplagt. In Vers 10 steht es ausdrücklich, er gab sein Leben zum Schuldopfer. In Vers 11 steht es ausdrücklich am Ende, er trägt ihre Sünden. Und auch im letzten Vers 12 steht es, er hat die Sünden der vielen getragen. Dieses zieht sich durch als der große rote Faden durch dieses wunderbare Kapitel. Und dann zeigt uns Jesaja eine weitere Seite dieses Leidens. Eine weitere Seite, die dieses Leiden noch wertvoller macht, noch erstaunlicher, noch erschütternder. Es war nicht nur ein verachtetes Leiden, ein stellvertretendes Leiden, sondern es war auch drittens ein freiwilliges Leiden. Ein freiwilliges Leiden. Das sind die Verse 7 bis 9. Als er gemacht hat, ward, litt er doch willig. Und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er wehrte sich nicht. Und hier verwendet Jesaja zwei andere Wörter für Schaf. Also auf der einen Seite ist es das Kleinvieh, das im Mainstream einfach mitläuft. Und die beiden Begriffe für Schaf, die Jesaja jetzt verwendet, markieren diese Freiwilligkeit. Das erste Schaf, er ward willig, tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm. Ein einjähriges Lamm vom Passafest, ein männliches Lamm, 2. Mose 12, geopfert für das Volk. Und dieses Opferlamm, es wehrt sich nicht. Es lässt das mit sich geschehen, freiwillig. Jesus hat gesagt, ich könnte tausende Engel kommen lassen, die mich im Nu befreien würden. Und als Jesus nach Jerusalem ging, um zu sterben, und er wusste ja genau, was auf ihn zukam. Wissen Sie, was da in Lukas 9 steht? Das überliest man so schnell. Lukas 9, Vers 51. Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte. Lukas 9, Vers 51. Da wandte er nämlich Jesus sein Angesicht. Luther übersetzt sehr gut, stracks nach Jerusalem zu wandern. Und dieses stracks von Luther macht deutlich, entschlossen. Er weiß genau, was kommt. Aber er sagt, jetzt packen wir es an. Jetzt gehen wir los. Das war kein Zufall. Das war freiwillige Entschlossenheit, diesen Weg zu gehen. Stracks, das Lamm Gottes, freiwillig. Und Johannes sagt es ja dann, Johannes 1, Vers 29. Johannes der Täufer, siehe, das ist Gottes Lamm. Siehe, das ist Gottes Lamm. Johannes kannte natürlich Jesaja 53 und er meinte dieses Lamm hier. Und der Isenheimer Altar meint dieses Lamm. Das ist Gottes Lamm. Und dann noch ein drittes Wort für Schaf. Nach dem Kleinvieh und dem Lamm, wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer. Da steht das hebräische Wort Rahel. Daher kommt auch der Name Rahel. Ich weiß nicht, ob alle Rahels das wissen, also wie ein Mutterschaf, wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer. Das heißt, dieses gereifte Mutterschaf steht da und lässt sich scheren, ohne sich zu wehren. Es lässt es mit sich geschehen. Es hält Stille. Es wehrt sich nicht gegen das, was dort passiert. Ein freiwilliges Leiden. Und Vers 8 macht dann nochmal deutlich, ja, das ist auch so erschütternd, das zu sehen, er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Also das, woraus er weggenommen wurde, das war Angst, das war Gericht. Er ist dann nicht einfach drüber geschwebt. Manche Theologen haben gesagt, naja, Jesus wusste ja, wie es ausgehen wird. Das hat er eben mal so symbolisch absolviert. Nein, das hat er nicht symbolisch absolviert. Das hat er durchlitten. Und das macht Jesaja hier deutlich. Er ist aus Angst und aus Gericht rausgeholt worden. Und wer kann sein Geschick ermessen, dass da auf einen, der nie Sünde kannte, plötzlich alle Sünde draufgepackt wird, dass auf einen, der nie vom Vater getrennt war, plötzlich ein Schnitt gemacht wird und der Vater ist nicht mehr da? Wer kann das ermessen, sagt Jesaja. Keiner. Keiner kann ermessen, wie tief das Leiden wirklich für ihn war. Keiner kann ermessen, was es bedeutet, dass er Blut und Wasser geschwitzt hat in Gethsemane. Und keiner kann auch nur annähernd ermessen, was hinter diesem Schrei steht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott von Gott verlassen. Wer will das denn noch nachvollziehen? Keiner. Wir können das nicht im Entferntesten. Und doch freiwillig, das sehen wir. Und dann dieser wichtige Hinweis in Vers 9, der etwas schwierig zu übersetzen ist, aber am besten wohl so zu verstehen. Menge hat das auch sehr gut übersetzt und in der Lesung von Bruder Schröder war das auch sehr gut nachvollziehbar. Man wies ihm sein Grab bei Übeltätern zu, aber bei einem Reichen ward es ihm schließlich zuteil. Er wurde würdig bestattet. Er wurde würdig bestattet, weil er sündlos war. Und genau dafür hat Josef von Arimathea gesorgt. Wir haben das in Markus 15 ja studiert, dass Gott diesen Josef von Arimathea dazu beauftragt hat, gewissermaßen Jesaja 53 zu erfüllen. So macht Gott im Tod schon deutlich, dass er über die Würde dieses Gottesknechtes wacht. Gott ganz persönlich. Er war sündlos, dieser Gottesknecht, und er wurde wirklich im Grab eines Reichen bestattet. Er bekam nicht so ein Massengrab, das man eben zum Tode Verurteilten gab, oder man schmiss sie einfach irgendwo hin und dort konnten sie dann verwesen. Er wurde bestattet im Grab des Josef von Arimathea. Und wissen Sie, diese Verse 7 bis 9 zeigen, dass obwohl dieser Weg des stellvertretenden Leidens sehr, sehr schwer ist, Gott doch jederzeit Herr dieser Situation bleibt. Und dieses Ausgeliefertsein, diese Ohnmacht, bleibt immer seine freiwillige Entscheidung. Das ist zu keiner Sekunde ein unentrinnbares Schicksal, sondern es ist in jeder Sekunde seine eigene, freiwillige, souveräne Entscheidung. Und warum macht er das? Er macht es, weil er den Plan des Vaters kennt und weil er dem Plan des Vaters gehorchen will. Schauen Sie, das steht in Vers 10. Der Herr wollte ihn so zerschlagen. Das ist kein Zufall. Es ist nicht einfach, dass die Machthaber sich austoben. Hier steht, der Herr, Gott selbst, wollte ihn so zerschlagen, für dich und für mich. Er wollte es. Paul Gerhardt hat zu diesen Versen ein ganzes Lied geschrieben, in dem er gerade diese Absichtlichkeit wunderbar zum Ausdruck bringt. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld der Welt und ihrer Kinder. Es geht und büßet in Geduld die Sünden aller Sünder. Es geht dahin, wird matt und krank, ergibt sich auf die Würgebank, entsaget allen Freuden. Es nimmt an Schmach, Hohn und Spott, Angst, Wunden, Striemen, Kreuz und Tod und spricht, ich will's gern leiden. Das ist die Aussage dieser Verse. Und dann in Vers 2 kommt unser Vers 10. Der Herr wollte ihn zerschlagen. Zum Ausdruck, wenn Paul Gerhardt dichtet, das Lämmlein ist der große Freund und Heiland meiner Seelen, den hat Gott zum Sündenfeind und Sühner wollen wählen. Und jetzt kommt der Auftrag, den Gott diesem Knecht gibt. Geh hin, mein Kind, und nimm dich an der Kinder, die ich ausgetan zur Straf und Zornesruten. Die Straf ist schwer, der Zorn ist groß, weil Gott heilig ist, weil unsere Schuld schlimm ist. Du kannst und sollst sie machen los durch Sterben und durch Bluten. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit diesem Leiden. Und in der dritten Strophe antwortet dann wieder das Lamm: Ja, Vater, ja, von Herzensgrund, leg auf, ich will dir's tragen. Mein Wollen hängt an deinem Mund, mein Wirken ist dein Sagen. Und dann singt der Chor dieses Wir: O Wunderlieb, o Liebesmacht, du kannst, was nie ein Mensch gedacht, Gott seinen Sohn abzwingen, Gott seinen Sohn abzwingen. O Liebe, Liebe, du bist stark, du strecktest den in Grab und Sarg, vor dem die Felsen springen. Diese Liebe ist so stark, dass sie den in ein Grab hineinpacken kann, der stärker ist als alle Mächte dieser Welt. Diese starke Liebe bindet den Mitschöpfer der Welt in einem Grab fest. Und während wir den Steckbrief zu Ende lesen, merken wir, wie der erschütterte Chor verstummt und am Ende nun Gott selbst noch einmal das Wort ergreift. Und da zeigt uns am Ende diese herrliche Perspektive: Das Leiden des Gottesknechtes ist nicht nur ein verachtetes Leiden, ein stellvertretendes Leiden, ein freiwilliges Leiden, sondern es ist am Ende ein siegreiches Leiden. Es ist ein siegreiches Leiden, es ist ein triumphierendes Leiden. Und das sind jetzt die letzten Verse. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben. Und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Ein siegreiches Leiden am Ende. Hier im Vers 4 wird die Auferstehung schon angekündigt. Er wird viele Nachkommen sehen. Er wird die Gemeinde sehen, die sich um seinen Namen sammelt, um ihn zu ehren. Und die von seiner Vergebung lebt und aus seiner Auferstehung lebt. Er wird in die Länge leben, er wird ewig leben. Er wird Gottes Plan zum Ziel bringen. Er wird, Vers 11, die Fülle haben. Er wird vielen Gerechtigkeit verschaffen. Dadurch, dass er alle unsere Ungerechtigkeit trägt und vergibt. Und der Vater wird ihm, wie Vers 12 sagt, die vielen zur Beute geben. Das ist eine interessante Formulierung. Gott schenkt diesem Knecht am Ende eine erlöste Schar. Und im Neuen Testament wird die Gemeinde Jesu dann als die Brautgemeinde bezeichnet. Die Braut des Bräutigams Jesus. Er wird eine strahlende, geschmückte Braut haben, zu der wir alle gehören, die wir an Jesus glauben und zu Jesus gehören. Erlöst durch sein Blut. Er wird viele zur Beute haben und er wird ein gerettetes Israel, das sich zu ihm flüchtet, in diesen letzten dramatischen Ereignissen, ein übrig gebliebenes Israel, das zu ihm schreit und ihn endlich als den einzigen Messias erkennt. Und dann steht hier im Vers 11, er wird das Licht schauen. Schlachter übersetzt gut, er wird seine Lust sehen, er wird seine Freude daran haben. Der Herr wird sehen, dass sich alles gelohnt hat und dass dieses ganze Leiden einen wunderbaren Ertrag vom Vater geschenkt bekommen hat. Und dann: Er wird die Starken zum Raube haben. Wer sind die Starken, die er zum Raube haben will? Das sind einmal die Erlösten, das sind die, die er stark macht. Es werden ihm die Erlösten gehören. Wir dürfen ihm schon jetzt gehören. Wir sind Miterben mit Christus. Wenn wir denn an ihn als unseren Erlöser glauben, wenn wir uns vor ihm gebeugt haben, gehören wir zu den Starken, die er zum Raube haben wird. Und alle Mächte, die sich ihm jetzt noch widersetzen, werden sich dann endgültig vor ihm beugen müssen. Auch die wird er zum Raube haben. Die einen starken gewissermaßen freiwillig, weil sie ihn lieben und ihm glauben, und die anderen starken unterworfen gegen ihren Willen. Paulus schreibt in Philipper 2, es werden sich einmal beugen in dem Namen Jesu die Knie aller, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind. Und Paulus hat es so großartig zum Ausdruck gebracht, auch im Kolosserbrief. Im Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 15, Kolosser Kapitel 2, Vers 15, da heißt es: Er, nämlich Gott, und davor ist vom Kreuz die Rede, er hat den Schuldbrief ans Kreuz geheftet, da ist unsere Schuld bezahlt. Und jetzt heißt es: Er, Gott, hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. In Christus triumphiert der allmächtige Gott über alle Schuld dieser Welt. Hier ist der Schlüssel für die Macht, dafür, dass er sein Leben gegeben hat. In Vers 12 ist der Schlüssel für die Macht dieses Knechtes. Er gab sein Leben, er starb für uns. Ein siegreiches Leiden. Und damit hat er Hölle, Tod und Teufel entmachtet. Und wissen Sie, Jesus hat den Widersacher entmachtet. Was ist die Macht des Teufels? Der Tod ist sein Instrument, die Schuld ist sein Instrument. Dass er uns verklagen kann, das ist sein Instrument. Damit hält er uns nieder. Damit will er uns knebeln, fesseln, unglücklich machen, gegen Gott aufhetzen. Und Jesus hat ihm allen den Boden und den Füßen weggezogen. Durch den Befreiungsschlag seiner Sühnetat am Kreuz. Und jetzt kannst du dich zu diesem Kreuz flüchten und kannst sagen, Herr, alle Schuld meines Lebens, alle Bindungen meines Lebens, alle Fesseln meines Lebens, ich bringe sie zu dir, weil du mit deinem Opfertod am Kreuz der Mächtige bist und mit deinem Wort der Vergebung alle meine Fesseln schlagen und alle meine Handschellen zersprengen kannst. Das ist ein siegreiches Leiden. Und Sie haben gemerkt, wie viel christliches Vokabular Jesaja hier vorwegnimmt. Aber nicht nur das Vokabular, sondern die Inhalte. Dieser Steckbrief. Ein Ausleger hat gesagt, die Details sind so präzise, dass kein Mensch sie durch Zufall voraussagen konnte und dass kein Schwindler sie durch Hinterlist erfüllen konnte. Keiner hätte das durch Zufall voraussagen können und keiner hätte das, was da geschrieben war, durch Hinterlist einfach mal nachmachen und erfüllen können. Es ist einfach zu präzise. Es ist ein Beweis für die Inspiration der Bibel. Allein dieses Kapitel, das kann man nicht anders nennen. So sternenklar tritt uns Jesus selbst aus diesen Versen entgegen. Und wissen Sie, es ist ein tragisches Versteckspiel. Das muss ich noch zum Schluss sagen, dass bis heute noch die meisten Rabbis, aber auch viele sich christlich nennende Theologen, diesen Gottesknecht nicht auf Jesus beziehen, sondern auf das Volk Israel. Natürlich, Jesaja 48, Vers 20 zum Beispiel, sagt Gottesknecht über das Volk Israel, der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöst. Ja, Jesaja nennt auch unter anderem das Volk Israel Knecht Gottes, klar. Aber da ist das ganz eindeutig auf Israel bezogen vom Zusammenhang her. Aber dieser spezielle Gottesknecht, Jesaja 42, 49, 50 und 53, dieser spezielle Gottesknecht, der muss ja nicht erlöst werden. Der ist ja selber der Erlöser. Und dieser spezielle Gottesdienst, der hat kein Sündenproblem, wie es das Jesaja über diesen anderen Gottesknecht Israel immer wieder sagt, sondern der ist ja selbst ohne Sünde, Vers 9. Und der erlöst sein Volk von der Sünde. Und dieser Steckbrief ist darum völlig eindeutig. Er kann an keiner Stelle das Volk Israel meinen, sondern den Retter Israels. Und darum hat der Kirchenvater Augustin zu Recht gesagt, dieser Text ist keine Prophetie, sondern ein Evangelium. Dieser Text ist keine Prophetie, sondern ein Evangelium. Und ausgerechnet dieses Kapitel, Jesaja 53, hatte doch der Kämmerer von Äthiopien als Schriftrolle erworben. Viele von Ihnen werden diese Geschichte aus der Apostelgeschichte kennen, Apostelgeschichte 9. Aus Äthiopien kommt nach Jerusalem gefahren, nimmt sich dann im Tempel, kauft sich eine Schriftrolle und liest diese Schriftrolle und sitzt da auf seinem Wagen. Und Gott sorgt dafür, dass dann ein Christ, der Philippus, an seine Seite tritt und während der heimfährt, Sie können das in Apostelgeschichte 8 nachlesen, kommt dieser Philippus dazu und merkt, dass der den Propheten Jesaja liest, unsere Stelle hier. Und Philippus fragt diesen Kämmerer, diesen Finanzminister, verstehst du, was du liest? Und er sagt, nein, wie soll ich? Und dann liest er ihm hier unsere Verse vor, Vers 7 und 8. Und sagt, von wem redet der Prophet hier eigentlich? Redet er von sich selber oder von jemand anderem? Und Philippus sagt, hier steht, Philippus tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Das war leicht. Das lernen Sie ja. Es ist leicht, aufgrund dieser Verse das Evangelium von Jesus zu predigen, weil diese Verse das Evangelium von Jesus sind. Bleibt noch die andere Frage, die wir zum Schluss ganz schnell beantworten können. Wer spricht hier? Wer ist dieses Wir, das da plötzlich voller Erschrecken die Erkenntnis gewinnt? Wir haben den Messias, der uns retten wollte, wie ein Verbrecher behandelt. Wir haben ihn abgewiesen, wir haben ihn verurteilt, wir haben ihn verkannt, wir haben ihn gequält und wir haben ihn getötet. Auch darauf gibt uns die Bibel eine sehr klare Antwort. Die Bibel spricht von einem großen Tag am Ende der Geschichte, wenn Jesus wiederkommen wird. Und dann, so sagt die Bibel, wird der überlebende Rest Israels sich auf einen Tag zu Jesus bekehren. Paulus beschreibt das in Römer 11, in den Versen 25 folgende. Ich lese es jetzt nur noch. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Römer 11, Vers 25. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, solange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt. Und dann wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen will. Und von diesem Tag spricht auch der Prophet Sacharja in Kapitel 12. Und hören Sie mal, was Sacharja über diesen Tag ankündigt. Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und den Geist des Gebets. Und wenn das passiert, dann werden sie mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind. Und sie werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Sacharja 12, Vers 10. Sie werden den ansehen, den sie durchbohrt haben. Und dann werden sie erleichtert und dankbar Jesus als ihren Retter begrüßen. Und sie werden zutiefst erschrecken über ihre eigene Geschichte, über die Geschichte ihres eigenen Volkes, dass sie den, der sie mit lauter Liebe retten wollte, über Jahrtausende hinweg abgelehnt und verhöhnt und abgewiesen haben. Und dann wird Jesaja 53 ihr Bekenntnis sein. Und dann werden sie mit den Versen von Jesaja 53 ihre ganze Situation verstehen und ihre ganze Situation in Worte fassen können. Ja, er trug unsere Krankheit. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert worden ist. Aber er ist um unserer Missetat willen durchbohrt, um unserer Sünde willen zerschlagen. Jesaja 53 ist das zukünftige Bekenntnis des geretteten Israel am Ende der Zeiten. Wenn sie auf das Kreuz zurückblicken und es endlich, endlich verstehen werden. Und darum klingt in diesen Versen, das verstehen wir jetzt, dieser tragische Ton mit. Verstehen Sie, es ist wie ein Aufschrei. Nein, wie konnte das sein? Herr, was haben wir dir angetan? Wenn sie erkennen, wie sie sich gegen diesen Gott gestellt haben, obwohl Jesaja 53 in ihrem Tanach stand. Herr, warum haben wir das einfach nicht gesehen, den Wald vor lauter Bäumen? Und wenn ihnen dann die Einsicht kommt, dass ihre Vorfahren, die Jesus abgelehnt haben, verloren sein werden. Und doch werden sie zugleich glücklich und beschämt sein, dass der Herr sich trotz dieser Schuldgeschichte noch über uns erbarmt. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und dass alle, die sich zu ihm geflüchtet haben, und auch alle Juden, die sich in den zurückliegenden Jahrhunderten und Jahrtausenden geflüchtet haben, zu Gottes Messias, dass sie gerettet werden. Und dann werden sie endlich Paulus verstehen, warum Paulus für diese Botschaft sein Leben gab. Aber das ist das Schöne, schon heute erleben einzelne Israelis dieses Wunder. Und oftmals gebraucht Gott dafür diesen Steckbrief. Das lässt sich nachweisen. Ausgerechnet diesen Steckbrief, wo der allmächtige Gott so unverdeckt über seinen Sohn spricht. Ich habe ihn auf meiner privaten Homepage wolfgang-nestvogel.de verlinkt oder werde das ab heute Nachmittag etwa, wird Ihnen das dort verlinkt zur Verfügung stehen. Das persönliche Zeugnis eines sehr speziellen, älteren, amerikanischen Juden. Das Video hat den Titel He Found Messiah in the Pages of His US Navy Tanach. Ja, und Sie werden dort hören, wie er seinen Weg schildert. Wie er schon als Kind in Philadelphia das so bewusst mitbekam, auf ihrer Straßenseite lebten die Juden und gegenüber auf der Straßenseite lebten viele christliche Familien. Und dadurch lernte er eine christliche Pfadfindergruppe kennen und er wunderte sich vieles von dem, was sie so erzählten. Jesus, Paulus, da gab es so viele jüdische Begriffe und sie haben dort eine Anleitung bekommen in dieser Pfadfindergruppe, wie man ein eigenes Radio sich zusammenbauen kann, um Kurzwellensender zu empfangen. Und als kleiner Steppke war er so begeistert davon und dann hörte er zu Hause immer diese Radiosendung. Und da waren so christliche Sendungen dabei, wo immer von Jesus die Rede war. Allerdings in seiner jüdischen Gemeinde wurde er auf seine Bar Mitzwa vorbereitet, also quasi die jüdische Konfirmation. Und der Rabbi warnte ihn immer wieder, glaube niemals an Jesus und lies niemals das Neue Testament. Das ist ein heidnisches Buch, hüte dich davor. 1960 kam er dann zur Navy, erstmals weg von zu Hause. Und dort wurden sie eingekleidet. Sie mussten dann Station zu Station absolvieren. An der einen Station bekamen sie neue Wäsche, an der anderen ihre Uniform. Und an der letzten Station dann wurden sie gefragt, katholisch, evangelisch oder jüdisch. Und er wunderte sich erst, sagt jüdisch. Und dann bekam er die jüdische Bibel, also den Tanach. Wir würden sagen, das Alte Testament. Und eines Tages spricht ihn dann ein Kamerad an und sagt, hey, du bist doch jüdisch. Hast du auch eine Bibel erhalten? Sagte, ja, ich habe den Tanach erhalten, unsere Bibel. Ja, dann schlag sie doch mal bei Jesaja 53 auf. Und er machte das, las unseren Text und sagte, hey, das ist komisch, das klingt ja damals wie bei den Jungs von der anderen Straßenseite, wie bei den Christen, das klingt doch wie bei den Heiden. Das klingt doch so wie die Dinge, die ich da auf Kurzwellenradiosender gehört habe. Hey, die haben mein Buch verwechselt. Die haben mir aus Versehen ein neues Testament gegeben. Vor dem hat mein Rabbi mich doch gewarnt. Hier, nimm das lieber selbst mit. Das ist nicht meine Bibel. Und sein Kollege sagte, schau doch mal hin, hier steht Hebrew Publishing Company. Das ist deine Bibel. Das ist ein jüdischer Tanach. Und der jüdische Soldat sagt, aber das ist doch unmöglich, das ist doch crazy. Was hat Jesus in meiner Bibel zu suchen? Und er sagte, doch, er ist dein Messias. Und er antwortete, was, mein Messias? Ich war völlig geschockt. Da schlug sein Kamerad vor und sagt, pass auf, vergleich es doch einfach mal mit meinem Neuen Testament. Leg deine Bibel neben meine Bibel. Leg Jesaja 53 neben mein Neues Testament. Und er sagt, geht nicht, mein Rabbi hat mir das untersagt. Aber schließlich hat er es doch gemacht. Und er sagt, ich hatte gefürchtet, wenn ich das Neue Testament lese, könnte mich ein Blitzschlag treffen. Ich habe es aber gewagt. Und dann konnte ich nur staunen, wie jüdisch das Neue Testament ist. Ich hatte nie vorher ein so jüdisches Buch gelesen wie das Neue Testament. Und ich begann zu lesen, zu beten. Und ich merkte immer mehr, je länger ich das las, wie schmutzig mein eigenes Herz war. Und dann eines Tages früh um 3 in unserer Schlafbaracke, unter meiner Decke, wo ich mit meiner Taschenlampe das Neue Testament lag, fing ich an zu beten und sagte, Herr, ewiger König, Jesus, ich bin hier und ich möchte an dich glauben. Ich bin hier und ich möchte an dich glauben. Und an diesem 16. Mai 1961, sagte er, kam ich zum Glauben an den Messias. Und das hat mein ganzes Leben verändert. Ja, es hat mein ganzes Leben völlig revolutioniert. Und selbst wenn ich der schlimmste Mensch auf der ganzen Welt wäre, so wäre doch Jesus trotzdem für mich gestorben. Und ich weiß, wenn ich einmal sterbe, dann werde ich für immer bei Jesus sein. Jesaja 53 hatte ihm den Himmel aufgeschlossen. Und das ist am Ende die Frage an uns. Können wir auch darauf hoffen? Hat dieser Gottesknecht auch etwas mit uns zu tun? Da müssen wir nur auf das davorliegende Gottesknechtslied hören in Jesaja 49, Vers 6, da steht, Gott sagt zu diesem Gottesknecht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Darum hat Gott diesen Steckbrief auch bei uns aufgehängt, auch in unseren Straßen aufgehängt, damit wir ihn lesen können. Und wenn du genau hinsiehst, dann wirst du in diesem Steckbrief nicht nur Jesus entdecken, sondern auch dich selbst wirst du wiederfinden in diesem Steckbrief. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hat. Die hat Jesus nicht gefallen. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Du hast Jesus vielleicht bis heute für nichts geachtet. Hast ihn achtlos links liegen lassen neben deinem Leben. Vers 5, aber er ist um unserer Missetat willen, auch um deiner willen, durchbohrt und um deiner Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, weil du Frieden haben sollst. Und durch seine Wunden kannst du, ja, gerade du geheilt werden. Und wer das versteht, wer das liest, wer das gründlich durchdenkt, der begreift, ich habe nur eine einzige Chance. Ich habe nur eine einzige Chance, dem ewigen Gericht Gottes zu entkommen. Und das ist dieser Gottesknecht, das ist dieser Retter. Und er wird dann mit einer weiteren Strophe aus dem Lied von Paul Gerhardt, dem Lämmleinlied, Vers 6 sagen, weg mit den Schätzen dieser Welt und allem, was ihr wohlgefällt, ich habe was Besseres gefunden. Mein großer Schatz, Herr Jesu Christ, ist dieses, was geflossen ist aus deines Leibes Wunden. Das ist mein Schatz, das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat, hier als ein Bild für sein stellvertretendes Opfer, das der Herr Jesus gebracht hat, auch für dich. Das ist der größte Schatz, den es gibt. Und dann beendet Paul Gerhardt dieses Lied mit folgenden Worten. Wenn endlich ich soll treten ein in deines Reiches Freuden. Wenn ich einmal vor dem Thron Gottes stehen werde. Das kann sehr schnell gehen, wenn ich morgen sterbe. Das kann sehr schnell gehen, wenn Jesus wiederkommt. Eines Tages wirst du vor diesem Thron stehen. Wenn ich endlich soll treten ein in deines Reiches Freuden, so soll dein Blut mein Purpur sein. Ich will mich darein kleiden. Es soll sein meines Hauptes Kron, in welcher ich will vor den Thron des höchsten Vaters gehen und dir, Jesus, dem er mich anvertraut, als eine wohlgeschmückte Braut an deiner Seite stehen. Verstehen Sie, das ist die Perspektive. Er sagt, wenn dieser Tag kommt, wo ich vor diesem Thron stehen werde, dann werde ich da nicht allein stehen, sondern ich werde an der Seite Jesu stehen, als seine Braut, als Teil seiner Brautgemeinde, nicht als ein verdammter Sünder. Das ist realistisch, das ist gewiss, das ist sicher, weil es diesen Karfreitag gab, an dem Jesus für mich starb. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du das getan hast. Und wir danken dir, dass das Wunder dieses Erlösungswerkes so groß ist, dass der Vater es uns durch Jesaja mehr als 700 Jahre, bevor du überhaupt angetreten bist auf der Welt, in dieser Differenzierung offenbart hast, Herr. Und wir danken dir, dass wir das nebeneinander legen dürfen, diesen Steckbrief aus Jesaja 53 und alles, was du uns in deinem Evangelium und in den Briefen des Paulus und des Petrus über unsere Erlösung erklärst. Herr, du bist das wahre Opferlamm, das einzige Opferlamm. Und wir bitten dich, dass noch viele Menschen, viele Heiden, viele Juden erkennen, du bist der einzige Retter. Herr, wir danken dir, dass wir als deine Gemeinde dir nachfolgen dürfen, dass wir zu deiner Brautgemeinde gehören dürfen und dass auch wir eines Tages vor diesem Thron stehen dürfen, mit dir, bei dir, um dich und den allmächtigen Vater anzubeten und zu ehren in alle Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.